Gut, also die Technik steht. Jetzt können wir doch nochmal um den Heiligen Geist bitten, dass er mir hilft und euch hilft, mir die richtigen Worte zu finden, die euch helfen und euch einfach das ins Herz zu senken mit den einfachen Worten, die ich euch sage, die euch Gott heute schenken möchte. Weil Gott möchte uns heute alle beschenken. Das ist ja ganz normal. Wenn man ihm Zeit schenkt, dann bekommen wir das hundertfach zurück. Auch wenn ich nur so daher stottere. Und das war so meine Beruhigung auch bei der Vorbereitung. Letzten Endes muss es dann doch Gott machen. Und das macht er auch. Jetzt beten wir einfach noch ein Herr Jesus Christus. Herr Jesus Christus, Sohn des Vaters, sende jetzt deinen Geist über die Erde. Lass den Heiligen Geist wohnen in den Herzen aller Völker, damit sie bewahrt bleiben mögen vor Verfall, Unheil und Krieg. Möge die Frau aller Völker, die selige Jungfrau Maria, unsere Fürsprecherin sein. Amen. Ich habe euch auch ein paar Bilder vorbereitet. Erstens hilft's mir, den Faden nicht zu verlieren. Und zweitens hilft's auch euch ein bisschen. Wenn man Bilder sieht, dann kann man sich das einfach besser vorstellen, was ich sagen möchte. Es geht also heute ein bisschen um das Gebet. Weil Jesus, was macht er in der Wüste? Wir haben heute in der Heiligen Messe, habe ich schon gesagt, die Fastenzeit ist die Nachahmung Jesu, wie er in die Wüste geht. Und was macht er in der Wüste? Beten und Fasten. Jetzt haben wir schon ein bisschen verstanden, was Gott denn mit Fasten meint. Natürlich hat Jesus in der Wüste auch auf Speise verzichtet und es ging fast, es hat ihn ganz verzehrt. Und dann kamen die Versuchungen auch in seiner Schwachheit, in seiner körperlichen Schwachheit. Aber vor allem hat er ganz aus Gott gelebt. Und ohne das Gebet können wir nicht fasten. So nicht richtig fasten. Also ist es auch die Nachahmung Jesu im Beten. Und man könnte sich fragen, warum muss ich denn beten? Weil wer betet gerne? Vielleicht beten schon einige gerne. Es gibt Zeiten, wo man gerne betet. Und vielleicht kennt es jeder, wo man das Gebet nach hinten verschiebt. Wer kennt es nicht? Und dann ist man zu müde. Und dann kommt man nicht mehr dazu. Dann schläft man schon beim zweiten Ave Maria ein. Also das Gebet ist schon eine Herausforderung. Und dann fragt man, wieso muss ich eigentlich beten? Was bringt denn das? Erstens mal müssen wir beten, weil Gott das Gebet braucht. Sitzt er auf seinem Thron und wartet, wenn du nicht betest, dann bekommst du keine Gnade. Ich brauche diese Herrlichkeit, wie so bei Königen, diejenigen, die so mit Fächern den Wind wedeln, dass der König so das angenehm kühl hat, ohne Klimaanlage damals. Wenigstens hat der König ein bisschen Kühle gehabt durch seine Diener. Also ist es so, dieses Gebet, der Weihrauch, den Gott eben möchte, wie Weihrauch, Herr, vor deinem Angesicht, so steige mein Gebet vor dir auf. Nein. Das Gebet brauchen wir. Ich brauche das Gebet. Warum? Weil wir eben, und das zeigt uns eben in der Wüste, weil der Mensch eben so erschaffen ist. Wie ist der Mensch erschaffen von Gott? Das ist einfach so, da können wir nichts daran ändern, weil Gott ist der Schöpfer und er hat den Menschen so erschaffen. Als was hat er den Menschen erschaffen? Als ein von Gott abhängiges Wesen. Du bist ganz abhängig von Gott, ob du das möchtest oder nicht. Ob du das einsiehst, ja oder nicht. Da ändert es, das ändert überhaupt nichts daran. Weil wir sind einfach so erschaffen, als abhängiges Wesen. Also ganz aus Gott zu leben und für Gott zu leben. Das ist eigentlich, das ist auch unser Glück. Darin besteht unser Glück. Weil letzten Endes möchte Gott in uns leben. Gott möchte in dir leben. Sein Leben leben in dir. Und dann sind wir glücklich. Das ist sein Plan bei der Erschaffung der Menschen. Den Menschen dorthin zu führen, dass er sein Leben leben kann. In Ewigkeit. Dass wir am Leben Gottes teilhaben. So ist der Mensch erschaffen. Leider ist die Sünde dazwischen gekommen. Aber Gott wusste das natürlich alles. Und er hat schon einen Plan gehabt. Und Jesus, man könnte auch meinen, Jesus, der ganz Gott war und ganz Mensch, der hatte nicht nötig zu beten. Warum musste Jesus beten? Er war ja Gott. Und doch war er auch ganz Mensch. Und gerade Jesus hat ununterbrochen gebetet. Er hat ganze Nächte hindurch gebetet, heißt es in der Heiligen Schrift. Zum Beispiel, bevor er die Apostel berufen hat. Hat er die ganze Nacht hindurch gebetet. Für die Apostel natürlich. Dass die Ja sagen können. Der hat natürlich auch schon für mich gebetet damals, dass ich Ja sagen kann zu meiner Berufung. Oder für den Thomas gebetet, eurem Pfarrer, dass er Ja sagen kann. Weil wenn der Thomas nicht Ja gesagt hätte, dann würde es hier anders aussehen. Ihr würdet auch in die Heilige Messe kommen, aber es ist doch was anderes. Dieses Ja-Wort. Und da hat Gott schon hier in der Wüste für uns gebetet. Und für ganzes Leben hat er gebetet. Hat ganz aus dem Vater gelebt. Er hat zum Beispiel öfters gesagt, ich sage eigentlich euch nur das, was ich von meinem Vater höre. Oder das, was ich bei meinem Vater sehe, das tue ich. Ja, ganz aus dem Vater. Er hat nichts selber entschieden. Er hat diese Abhängigkeit ganz gelebt. Bewusst gelebt auch. Das hat er schon im Himmel natürlich, die zweite göttliche Person, ganz aus dem Vater. Und ganz für den Vater. Und als Mensch, Gott Mensch, hat er das natürlich weitergelebt. Auch als Mensch, ganz für den Vater und aus dem Vater. Und das ist das soll eigentlich etwas Natürliches sein zu beten. Nicht etwas, was uns lästig ist, sondern das ist eigentlich ganz natürlich. Und da möchte uns Jesus in dieser Fastenzeit wieder einladen, diese Beziehung zum Vater wieder neu zu leben. Vater, Jesus hat uns das gelehrt, da kommen wir noch ganz kurz darauf. Vater, denn der Vater möchte in dir leben. Denn was passiert denn beim Gebet? Was passiert beim Gebet? Beim Gebet, haben wir gesagt, das beten wir ja für uns. Bei Gott ändert sich nichts. Das ist ganz wichtig auch zu wissen. Gott liebt dich genauso, ob du betest oder nicht betest. Ob du fastest oder nicht fastest. Die Liebe Gottes ändert da nicht. Er liebt dich immer unendlich. Nicht, weil du fastest. Wenn du nicht fastest, dann liebt er dich weniger. Das stimmt nicht. Gott kann das nicht. Gott ist die Liebe, er kann nicht anders, er liebt dich einfach, unendlich. Ändert nichts am Wesen Gottes, unser Entsprechen oder Nicht-Entsprechen. Gott ist immer der Gleiche. Das beruhigt einen dann. Weil du bist frei, ganz frei, etwas aus Liebe zu ihm zu geben. Deine Zeit ihm zu schenken. Aber was passiert denn beim Gebet? Also bei Gott ändert sich nichts. Aber bei mir schon. Und darum müssen wir beten. Darum sagt auch Jesus, betet ohne Unterlass. Weil durch das Gebet öffnet sich unsere Seele. Aha, da tut sich etwas in mir. Da öffnet sich unsere Seele und Gott kann in unserer Seele wirken. Er kann uns umwandeln, wenn wir ihm Zeit schenken. Wenn wir ihm keine Zeit schenken, sondern arbeiten und dann in die Geschäfte gehen, Fernseher einschalten, ins Internet gehen. Keine Zeit, unser Herz, wie soll das offen sein? Wie soll da Jesus, wie soll da Gott etwas ändern in unserem Leben, in meinem Leben? Darum braucht es, da braucht es eine Zeit, jetzt steh mal still und öffne mir, dann kann ich etwas ändern in deinem Leben. Vor allem, Gott möchte nicht nur Einfluss nehmen auf unser Leben, sondern er möchte sein Leben in uns leben. Und dann bist du ganz anders. Weil dann liebt man auch ganz anders. Dann liebst du ganz anders deine Ehefrau oder deinen Ehemann, wenn Gott in dir liebt. Weil Gott ist ja diese Quelle der Liebe. Gott möchte also in uns lieben. Und das habe ich mir auch gedacht, als ich kürzlich etwas in der Apokalypse gelesen habe. Also diese Vision, die der heilige Johannes, der Evangelist, hatte. Das letzte Buch der Heiligen Schrift, das ein bisschen schwierig vielleicht manchmal ist, zu lesen oder zu verstehen. Es ist auch jetzt wichtiger, einmal das Evangelium zu verstehen. Aber da steht doch auch, in den letzten zwei Kapiteln wird er von einem Engel auf einen hohen Berg gebracht. Das war kein so ein kleiner Hügel, sondern das war ein hoher, großer, hoher Berg, wo er also eine gute Aussicht hatte. Kennt ihr, seid ihr Vorarlberger, da gibt's hohe Berge. Und da hat er das neue Jerusalem gesehen. Das neue Jerusalem, die neue Stadt Jerusalem. Klar ist es der Himmel. Aber auch, das können wir auch auf unser Leben, auf mein Leben, jetzt können wir das übertragen. Weil diese Stadt war so schön, dieses neue Jerusalem, das er gesehen hat, war so schön, dass er es beschrieben hat. Das ist nur ich habe kein anderes Bild gefunden. Er hat es einfach beschrieben, mit Perlen und mit Edelsteinen geschmückt. Alle Tore und alle die Mauern waren aus Gold. Und so hat er das, so wunderbar war eigentlich diese Stadt, dass er das einfach so beschrieben hat. Mit Edelsteinen, Brillanten. Einfach das Beste. Aber was hat er gesehen in dieser Stadt? Was eigentlich vielleicht verwunderlich wäre für einen Juden. Es war dort kein Tempel. In dieser Stadt, im neuen Jerusalem. Nicht so wie das Zentrum von Jerusalem war, der Tempel. Wieso? Ja, weil das dort der Ort war, wo Gott anwesend war. Im Tempel war Gott anwesend. Deshalb, klar, das Zentrum. So sollte eigentlich die Kirche das Zentrum sein. Und bei euch ist es auch so irgendwie. Das Zentrum, vielleicht nicht geografisch das Zentrum, aber doch das Zentrum, weil dort wohnt Gott ganz anders hier als im Tempel von Jerusalem. Hier ist er wirklich gegenwärtig, mit Fleisch und Blut, mit Leib und Seele, mit Gottheit und Menschheit, wahrer Gott und wahrer Mensch, wie das im Katechismus steht. Aber in dieser neuen Jerusalem war kein Tempel. Warum? Weil Gott war überall gegenwärtig in der Stadt. Er war nicht nur im Tempel gegenwärtig, sondern er hat in den Herzen sozusagen gewohnt. Also der ganze, Gott war einfach präsent überall. Er war aber nicht nur neben oder so neben, da neben mir gegenwärtig, sondern in uns. Und eigentlich schreibt er, der Tempel war Gott. Selber, Gott selber, also die haben alle in Gott, wohnen in Gott. Gott in uns und wir in Gott. Und wir sind auch Tempel Gottes. Wir können das jetzt schon leben. Wann sind wir Tempel Gottes geworden? Bei der heiligen Taufe. Gott wohnt schon in uns. Und es liegt jetzt an uns, ob er da Platz findet. Dann werden wir auch unsere Seele kann dann auch beschrieben werden mit Edelsteinen, wenn wir das sehen würden, wie unsere Seele eigentlich erschaffen wurde. Gott in uns und wir in ihm. Und da soll uns das Gebet wieder zurückführen. Denn Jesus sagt einmal, wenn ihr mich liebt, dann werdet ihr an meinem Wort festhalten. Was heißt es festhalten? Ja, dass wir einfach uns bemühen, das zu tun, was Jesus sagt. Zum Beispiel die Nächstenliebe, die Liebe zum Vater. Werdet ihr an meinem Wort festhalten, mein Vater wird euch lieben? Und was dann? Und wir werden kommen, um bei ihm zu wohnen, um in ihm zu wohnen. Also der Vater, die heiligste Dreifaltigkeit kommt zu uns, um in uns zu wohnen. Das ist also, er will nicht nur Einfluss nehmen auf unser Leben, sondern Gott möchte in mir wohnen. Und das passiert nur durch das Gebet. Ohne Gebet wird es nie passieren. Das ist eine Illusion. Weil ohne Gebet öffnest du dich gar nicht dem Wirken Gottes, dass Gott in dir Platz haben könnte. Und durch das Gebet möchte uns also Jesus wieder diese Beziehung zum Vater, dass wir ganz aus dem Vater leben und für den Vater leben, dass also Gott wieder in uns lebt. Und dann ist die Fastenzeit natürlich eine Zeit der Freude. Was gibt es für größere Freude, wenn Gott in mir lebt und ich in Gott? Und das sagt eigentlich auch die Gottesmutter in Amsterdam durch ihr Gebet, dieses mächtige Gebet, das wir alle kennen, das wir schon gebetet haben. Bei diesem Gebet sagt die Gottesmutter, denkt immer an dieses Gebet. Denkt immer an dieses Gebet. Wieso? Ja, weil das genau da beschrieben steht. Lass den Heiligen Geist wohnen in den Herzen aller Völker. Lass den Heiligen Geist wohnen. Lass Gott in ihnen wohnen, denn um die Liebe zu leben, um an seinem Wort festzuhalten, brauchen wir den Heiligen Geist. Und dieser Heilige Geist wird uns durch das Gebet geschenkt, diese Liebe. So können wir das jetzt noch einmal zusammen beten. Herr Jesus Christus, Sohn des Vaters, sende jetzt deinen Geist über die Erde. Lass den Heiligen Geist wohnen in den Herzen aller Völker, damit sie bewahrt bleiben mögen vor Verfall, Unheil und Krieg. Möge die Frau aller Völker, die selige Jungfrau Maria, unsere Fürsprecherin sein. Amen. Also Gott hat schon von Anfang an diesen Plan gehabt. Bei unserer Erschaffung hat er uns schon nach seinem Ab- und Ebenbild geschaffen, den Menschen. Das ist etwas auch Wunderbares, darüber nachzudenken. Er hat uns nach seiner Wesensart erschaffen. Nicht gleich nach seinem Sein, nicht der Natur gleich. Die Natur, Gott, wir sind Mensch und bleiben Mensch. Und doch nach seiner Wesensart gleich. Das heißt, was heißt denn das? Er befähigt uns, so zu leben, wie Gott lebt. So zu lieben, wie Gott liebt. So zu verzeihen, wie Gott verzeiht. Seid barmherzig, wie euer Vater im Himmel barmherzig ist. Liebt einander, so wie ich euch geliebt habe. Boah, wir können so leben, wie Gott lebt. So hat er uns erschaffen. Natürlich geht es nur, wenn wir an dieser Nabelschnur sind, wenn Gott in uns lebt. Er muss das in uns machen. Aber dann, Gott durch uns, sind wir befähigt, auch so zu leben, nach seinem Abbild und Wesensart. Das ist was Unglaubliches. Und bei Jesus sehen wir, wie Gott lebt, wie Gott liebt, wie Gott verzeiht. Bei Jesus sehen wir, wie auch Gott weint. Wie er dient. Und da müssen wir einfach sagen, ohne das Gebet schaffen wir das nicht. Darum denkt immer an dieses Gebet. Du musst es nicht immer beten. Aber so diese Herzenshaltung ist es. Ich möchte so sehr, was du willst, Herr. Heiliger Geist, ich brauche dich in jeder Sekunde, weil wenn du die Liebe immer, und immer heißt immer, leben möchtest, brauchst du den Heiligen Geist. Wenn du so leben möchtest, wie Gott lebt, wenn wir unserer Berufung entsprechen möchten, unserem Sein eigentlich, so wie wir erschaffen sind, müssen wir Männer des Gebetes sein. Und das Erste, was uns hilft, so Menschen des Gebetes zu werden, ist einfach Gott zu danken und zu loben. Und einfach durch alles, was er uns geschenkt hat, schaut, er hat alles Adam und Eva geschenkt. Alles. Alles. Und dieses Staunen, das ist zum Beispiel von Mary's Land, das sind Adam und Eva als Kinder gezeigt, da hat Gott ihnen gezeigt, schau, das habe ich alles für euch gemacht. Alles für dich. Mehr als wir brauchen, mehr als der Mensch braucht. Adam und Eva hätten sich das gar nicht vorstellen können. Sie hätten das gar nicht sich wünschen können. Ein Mensch kann auf so etwas nicht kommen. Das ist einfach göttlich, die Welt, so wie sie erschaffen ist. Und da steigt schon in uns ein Loblied auf. Und einfach staunen, aber auch gleichzeitig sich dessen bewusst machen, dass wir Geschöpf sind. Das ist auch von Mary's Land. Das ist so die Erschaffung des Menschen so dargestellt. Einfach klein sein vor Gott. Hilft total beim Gebet. Diese demütige Haltung. Gott, ich brauche dich. Ich bin ein Geschöpf. Du bist der Schöpfer. Da betet man ganz anders. Aber das ist ganz wichtig. Und dieses Kleinsein vor Gott ist kein Kleinsein, das dich erniedrigt. Ich kann nichts, ich bin nichts. Sondern das ist so ein Kleinsein eines Kindes. Weil ein Kind ist nicht traurig, dass es klein ist, dass es nichts kann. Das freut sich. Das ist keine Erniedrigung für ein Kind. Für ein Kind ist es keine Erniedrigung, dass es ganz abhängig ist von seinen Eltern so klein. Das ruht sich liebend gerne aus und lässt sich liebend gerne herumtragen. Es schreit sogar, wenn es nicht herumgetragen wird. Möchte gar nicht selber laufen. Das ist also beglückend für ein Kind. Und es wird dann auch, ein Kind wird hochgehoben sozusagen. Ein Kind wird hochgehoben, das ist also etwas Beglückendes für ein Kind, Kind zu sein. Es ist keine Erniedrigung, sondern einfach ist das was Schönes. Unsere Berufung, ganz aus Gott zu leben und für Gott zu leben. Und das ist eben das Gebet. Und da hilft uns einfach, und da denken wir viel zu wenig darüber nach, dass Gott uns ja alles erschaffen hat. Man konzentriert sich viel zu viel auf das Negative. Und dann hast du in deinem Herzen alles geschlossen und es ist alles so in meiner Arbeit, Gott drunter und drüber. Und da Gott drunter und drüber. Aber das belebt so die Seele, wenn man so auf das Schöne schaut. Gott, ich danke dir. Ich danke dir, dass ich heute so gut, heute waren wir eingeladen zum Frühstück. Wir haben so gutes Frühstück. Ich danke dir, dass ich jeden Morgen so gut frühstücken kann. Ich danke dir, Herr. Und das ist so eigentlich das Gebet, das direkt in das Herzens Gottes trifft. Das Bitt- und Dankgebet, das Dankgebet und das Lobpreis. Bevor du einmal ein Bittgebet betest, einfach mal danken. Und dann hast du schon ganz andere, du bist in einer ganz anderen Stimmung dann, wenn man anfängt zu beten. Du bist in einer Ruhe, du bist ganz vor alles. Und dann fängt man zu beten an. Und dann ist man ganz anders, dann wirst du auch ganz anders erleuchtet. Und so haben eigentlich Adam und Eva zu Beginn gelebt, so einfach mal Gott gedankt. Und so ein gutes Beispiel für so einen Lobpreis finden wir auch im Alten Testament. Was ist denn das? Was ist hier dargestellt? Drei Jünglinge im Feuerofen. Die drei Jünglinge im Feuerofen. Das ist auch so ein Lobpreis, den der Azaria anstimmt und dann die anderen zwei mit beten, und das beten wir oft im Stundengebet zum Beispiel, beten sie dann alle, als der Engel gekommen ist, beten sie alle, preist den Herrn all ihr Werke des Herrn, preist den Herrn ihr Himmel, preist den Herrn ihr Engel des Herrn, lobt und rühmt ihn in Ewigkeit, preist den Herrn all ihr Wasser über dem Himmel und so weiter. Das ist schon ein Lobpreis. Das war zu der Zeit, als die Juden verschleppt wurden, Jerusalem wurde zerstört und die Juden wurden verschleppt, weil sie eben nicht mehr Gott allein gehörten, sondern auch den Götzen dienten. Und dann haben sie den Schutz von Gott, sie sind selber weggelaufen von Gott sozusagen, haben Gott aus Jerusalem sozusagen hinausgeworfen. Und dann kamen die Chaldäer, die Babylonier, und wurden sie verschleppt nach Babylon, dem heutigen Irak. Und da mussten sie diesem Nebukadnezar huldigen, wie einem Gott, diesem König. Und diese drei haben das verweigert, auch der Daniel. Das ist alles im Buch Daniel beschrieben. Und dann hat natürlich Azaria, hat Gott um Verzeihung gebeten, dass es ihre Schuld ist. Er hat sich eingestanden, es ist unsere Schuld, dass wir verschleppt wurden. Und dann hat er eben so gesagt, wir haben in dieser Zeit weder Vorsteher noch Propheten und keinen, der uns anführt, weder Brandopfer noch Schlachtopfer. Sie hatten keinen Ort mehr, weil es war ja kein Tempel da. Und was haben sie dann gesagt? Du aber, jetzt da wir nichts dir geben können, du aber nimm uns an. Wir kommen mit zerknirschtem Herzen und demütigem Sinn. Und das ist genau das, was Gott möchte, mit zerknirschtem Herzen und demütigem Sinn. Er möchte unser Herz, was bringt es ihm, die Stiere? Klar hat er das gebeten, aber er wollte vor allem ein zerknirschtes Herz und ein demütiges in dein Herz möchte er. So sollen wir beten. So wie damals das Brandopfer von Widdern und Stieren, so gelte heute unser Opfer vor dir und verschaffe uns bei dir Sühne. Nimm uns einfach als Sühne an. Und natürlich haben sie dann auch gebetet, Herr, errette uns vor diesen Flammen, weil die haben natürlich, wie ihr wisst, diesen Ofen ziemlich eingeheizt, dass die Flammen, also überheizt, dass die Flammen so hoch waren, dass sogar diejenigen verbrannt wurden, die da eingeheizt haben. Da sind schon einige hineingefallen. Und dann kam ein Engel. Und dann heißt es, und das ist so schön, die Macht des Gebetes. Gott hat sie erhört. Und dann kam der Engel, er trieb die Flammen des Feuers aus dem Ofen hinaus und machte das Innere des Ofens so, als wehte ein taufrischer Wind. Und die Flammen haben sie nicht berührt. Und dann haben natürlich die drei Jünglinge, als sie das gesehen haben, diesen Lobpreis, preist den Herrn all ihr Werke des Herrn, lobt und rühmt ihn in Ewigkeit, preist den Herrn all ihr Werke des Herrn und so weiter. Und da wollen wir uns jetzt anstecken und wollen wir einfach einen kurzen Clip anschauen über das, was uns Gott erschaffen hat für uns, so wie das Adam und Eva ganz rein natürlich gesehen haben. Und das ist schon ein Lobpreis. Wenn du einfach so dankbar, das ist schon Gebet. Und das bringt uns schon, vielleicht habt ihr dies schon gesehen. Ich habe es schon öfters gesehen als ihr. Und das ist doch immer wieder was Schönes, das anzuschauen. Einfach, da steigt so ein reiner Lobpreis auf. Und das können wir uns jetzt einfach genießen. Jetzt habe ich schon genug gesagt. Jetzt dürfen wir was schauen. Das lockert auch die Atmosphäre ein bisschen auf. Und dann ist es auch Gebet und es soll uns einfach daran erinnern, einfach Gott einmal zu danken. Das zeigt einfach diese überströmende Liebe Gottes. Und klar, dass man dann einfach so glücklich ist, ein Kind zu sein von Gott. Das ist also etwas Beglückendes, alles von ihm zu empfangen. Aber einer ist eben eifersüchtig. Einer möchte uns dieses Glück nicht gönnen, das er einmal hatte. Und ein Priesterfreund von mir hat einmal erzählt, er hat es selber erlebt, als er Seminarist noch war, durfte er einmal bei einem Exorzismus dabei sein. Und da war eine besessene Frau, wo der Teufel einfach schon über sie einfach Macht hat. Er hat schon aus ihr geschrien und gewimmert und gejammert. Und dann hat dieser Priester gesagt, warst nicht du einmal ein schöner Engel? Hast du es auch nicht einmal gut gehabt? Warst du nicht einmal glücklich? Und dann hat dieser Teufel geschrien. Und der möchte das einfach nicht. Er ist einfach eifersüchtig, dass wir es glücklich haben. Und so hat er eben auch Adam und Eva verführt. Und das ist einfach dieses Bild, das habe ich euch letztes Jahr schon gezeigt, aber das zeigt eben das so gut, diesen Blickkontakt mit der Schlange, den da die Eva eingegangen ist. Und das kann man jetzt, da kann sich jeder von uns identifizieren mit diesem Bild. Weil Versuchungen haben wir alle. Und Eva hat ihren Blick einfach von Gott abgewandt. Es ist eigentlich fast kann man das nicht begreifen, weil Adam und Eva waren ja viel vollkommener noch als wir. Die waren ja nicht durch die Erbsünde schon belastet und so weiter und so fort. Dass es dem Teufel gelungen ist, dieses Liebesverhältnis vom Kind zu Gott zu zerstören. Und es ist ihm aber doch gelungen, weil es eben so schwierig ist, als Mensch zu akzeptieren, dass wir abhängig sind. Ich möchte einfach alles selber entscheiden. Ich möchte mein Herr sein. Das kennen wir. Und darum können wir uns da alle mit identifizieren. Und das Problem hier war, Eva hat aufgehört zu beten. Und das ist bei uns genauso. Jede Sünde, die wir begehen, hat eigentlich die Ursache, wir waren zu wenig demütig und wir haben aufgehört zu beten. Weil das Gebet, Gott weiß es, Gott hat uns das Gebet als Waffe gegeben, um für jede Versuchung zu, jeder Versuchung zu gewinnen. Und Jesus zeigt es uns auch heute im Evangelium so schön, wie wir da mit dem Versucher umgehen sollen. Jesus, der, das ist hier so schön von Vogel dargestellt, er schaut ihn gar nicht an. Weil die Versuchung der Welt, das ist ja brutal. Das schaffen wir einfach nicht, das weiß jeder. Egal, welche Versuchung, um welche Versuchung es handelt oder wann oder wie oder ob das die Welt ist, ob das das Geld ist, ob das Rechthaberei ist, das letzte Wort haben müssen. Oder einfach unsere Schwachheit, die Welt zu genießen. Und da müssen wir, so wie Jesus mit der Heiligen Schrift geantwortet hat, mit Gebet, müssen wir auch zu beten beginnen. Hilf mir, Jesus, hilf mir! Weil ich bin zu schwach, ich bin dieses Kind. Das muss man sich aber eingestehen. Ich schaffe das nicht. In der Versuchung müssen wir eigentlich diese Haltung einnehmen. In der Versuchung müssen wir eigentlich einfach auf Gott blicken. Nicht so wie Eva auf die Schlange geblickt hat, auf die Versuchung, sondern auf Gott. Das ist ganz wichtig, schon am Beginn der Versuchung. Dann ist es noch leicht. Das weiß jeder, der schon 150 Mal gefallen ist in einer Versuchung. Egal was das ist. Ob im Internet, im Fernsehen, oder in der Familie, egal was das ist für eine Versuchung. Das merkt man, wenn man sie nicht gleich zu Beginn einfach mit Gebet abwehrt, dann wird es immer schwieriger und es wird, wenn man da einmal eintritt, ist es fast unmöglich. Da muss schon ein Wunder passieren. Also immer die Versuchung gleich am Beginn mit dem ersten Gedanken, da ist es am leichtesten. Das weiß jeder. Das wissen wir alle. Ist am leichtesten, da zu gewinnen. Und also, einfach, darum müssen wir immer während beten, denkt immer an dieses Gebet. Betet ohne Unterlass, damit ihr nicht in Versuchung gefallet, sagt Jesus. Das ist nicht einfach so, weil wir das einfach nicht schaffen. Ein Kind weiß, es ist zu schwach, es kann nie gegen einen Drachen kämpfen, es kann nie den Drachen besiegen, das weiß ein Kind. Und so müssen wir auch diese Haltung, ich bin zu schwach, hilf mir, Herr. Das soll uns eigentlich wieder, dieses Vater-Kind-Verhältnis, da möchte uns diese Fastenzeit wieder hinführen. Und das Gebet, eigentlich das Gebet, ist, muss man nicht einmal erstmal Worte fassen. Es besteht nicht aus Worten, sondern du kannst dich auch einfach einmal ausruhen. Ausruhen und entspannen, so wie ein Kind es auch macht bei der Mama. Das entspannt sich, das ist total, so können wir das auch machen. Das hat Gott auch einer Mystikerin, einmal der göttliche Vater, der heiligen Eugenia Ravasio gesagt, komm doch wie auf meinen Schoß, ruh dich doch aus. Das Gebet ist eigentlich erst einmal nur liebevoll Gott anschauen, so ungefähr. In der Seele natürlich, alles geistig. Einfach mal liebevoll Gott anschauen. Das ist eigentlich das Gebet. Bevor wir irgendwelche Worte formulieren. Das ist wie bei zwei Verliebten. Die müssen sich nicht jedes Mal etwas sagen. Einfach, das ist eine Herzenshaltung, das immerwährende Gebet. Das ist nicht immerwährend etwas sagen. Ich liebe dich, ich liebe dich, ich liebe dich. Sondern das weiß, das spürt der Partner, einfach immer an ihn denken. Das weiß man, wenn man verliebt ist. Immer an den anderen denken, ständig. Und das, so sollen wir mit Gott sein, einfach ständig an Gott denken. Wenn man bügelt oder in der Arbeit ist oder weiß was ich, einfach alles aus Liebe zu Gott machen. Das ist immerwährendes Gebet. Um das zu können, braucht man natürlich auch gewisse Gebetszeiten im Tag, dass das andere dann auch zum Gebet wird. Wenn man sich nicht wirklich einmal nur Zeit nimmt zum Gebet, jetzt diese Zeit gehört nur Gott, dann wird auch der restliche Tag nicht zum Gebet. Dann sind wir am Ende des Tages, ich habe heute gar nicht an Gott, nicht einmal einmal gedacht. Wem ist es noch nicht passiert? Und darum brauchen wir eben auch diese Zeit zum Gebet. Natürlich hat Jesus das Vaterunser gelehrt. Und das ist das höchste Gebet, das wir kennen, das Jesus selber, der Gottmensch, uns gelehrt hat, wo es schon beginnt, Vater, Vater unser. Und da sind eigentlich im Vater unser sind alle Anliegen eingeschlossen. Es gibt kein Anliegen, das nicht irgendwie in die Vater unser Bitten hinein schon abgedeckt ist sozusagen. Das Vaterunser beinhaltet alle Bitten des ganzen Evangeliums. Wenn die Bitten des Vaterunsers erfüllt sind, ist Paradies auf Erden. Dann sind wir schon im Paradies. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Wenn sein Wille geschieht, wie im Himmel so auf Erden, dann ist Paradies. Unser tägliches Brot gib uns heute, die heilige Eucharistie. Lebe du in mir sozusagen, unsere Kraft ganz aus Gott schöpfen. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Hilf uns, heißt es eigentlich. Hilf uns, dass ich meinem Nächsten vergeben kann. Dann ist Paradies. Führe uns nicht in Versuchung. Hilf mir in der Versuchung. Sondern erlöse uns von dem Bösen. Dann ist Paradies. Aber das muss nicht einmal, wenn du das Vaterunser, wenn du so Leiden hast und du kannst das Vaterunser nicht mehr beten, dann kannst du einfach lieben. Lieben, das ist eigentlich das Gebet, diese liebende Verströmung. Wenn du dein Herz da hineinlegst, das ist das höchste Gebet eigentlich. Und das zeigt uns auch ein, jetzt hören wir gleich ein Zeugnis an von einem protestantischen Pastor. Wurmbrand hieß der. Der hat Unglaubliches gelitten unter der kommunistischen Verfolgung. Er hat 14 Jahre ist er in Gefangenschaft gewesen. Und er ist gefoltert worden wegen seinem Glauben. Und sie haben dann das erklärte auch, dass ihr das wisst, dass ihr das versteht. Sie haben auch in die Suppen und so haben sie immer Drogen hineingetan. Dass sie ganz wie, die haben alles vergessen, sagt er. Wir haben alles vergessen, aber wir mussten das trinken, weil das war die einzige Nahrung, die sie uns gaben in diesem Konzentrationslager, kann man sagen, des Kommunismus. Und dann, das ist so ein schönes Zeugnis, weil dann zeigt er eben, um was es im Gebet eigentlich geht. Jetzt hören wir uns das an.
Und in dieser Zeitlosigkeit kommen den Menschen ganz besondere Gedanken, ganz besondere Gefühle, ganz. Aber wie hattet ihr nicht das Gedächtnis? Wusstet ihr nicht, dass bestimmte Dinge seinerzeit vorgekommen sind? Und auf andere Dinge hofft ihr? Nein, wir hatten dieses Gedächtnis nicht. Erstens einmal infolge des Hungers. Und zweitens, weil wir drogiert wurden. In jeder Tasse Kaffee, es war kein Kaffee. Seid sicher, aber es war irgendein schwarzes Gebräu, das wir bekamen. Und in jedem Teller Suppe, wenn man es Suppe nennen kann, aber in jedem waren Drogen. Wir wussten, dass die Drogen dort sind, wir konnten sie riechen.
Versteht man das ein bisschen?
Aber wir hatten keine Wahl.
Gar nicht.
Das war die einzige Speise. Ich bin 14 Jahre ohne meinen Willen ein Drogensüchtiger gewesen.
Er ist 14 Jahre ohne seinen Willen
Drogen. Aber infolge des Hungers und infolge der Drogierung.
Er ist ohne seinen Willen 14 Jahre Drogensüchtiger gewesen, hat er gesagt. Sie haben das in den Kaffeetasse hineingetan. Wir mussten das trinken. Und dann hat er gesagt, wir haben alles vergessen. Die ganze Vergangenheit hat er vergessen. Er sagt dann auch, ich wusste nicht einmal, dass ich Pastor war. Er hat auch die Heilige Schrift vergessen. Er wusste gar nicht mehr, er hat sich dann erinnert, ich bin eigentlich Pastor, aber was bedeutet denn das? Durch diese Drogen haben sie alles vergessen. Jetzt probieren wir das, ob er diese Bässe herausbringt, weil das ist wirklich ein sehr schönes Zeugnis.
Und in dieser Zeitlosigkeit kommen den Menschen ganz besondere Gedanken, ganz besondere Gefühle.
Das ist besser.
Aber wie hattet ihr nicht das Gedächtnis? Wusstet ihr nicht, dass bestimmte Dinge seinerzeit vorgekommen sind? Und auf andere Dinge hofft ihr? Nein, wir hatten dieses Gedächtnis nicht. Erstens einmal infolge des Hungers. Und zweitens, weil wir drogiert wurden.
Wir wurden drogiert.
Jeder Tasse Kaffee, es war kein Kaffee. Seid sicher, aber es war irgendein schwarzes Gebräu, das wir bekamen. Und in jedem Teller Suppe, wenn man es Suppe nennen kann,
in jedem
waren Drogen. Wir wussten, dass die Drogen dort sind, wir konnten sie riechen, aber wir hatten keine Wahl.
Ich bin
14 Jahre ohne meinen Willen ein Drogensüchtiger gewesen. Das war das Einzige, was wir hatten. Aber infolge des Hungers und infolge der Drogierung vergaßen wir mehr und mehr. Die Vergangenheit für mich existierte nicht.
Die Vergangenheit existierte
sehr,
für mich
sehr
nicht.
Sehr, sehr vage erinnere ich mich daran eines Abends, dass ich ein lutherischer Pfarrer bin. Und ich versuchte mich zu erinnern, ja, was heißt mit einem lutherischer Pfarrer? Was ist Luther?
Was heißt Pastor zu sein, fragte sie. Ich wusste nicht mehr, was es ist.
Ich hatte alle Bücher, die ich je gelesen hatte, vergessen. Ich hatte die Bibel vergessen. Man lebt ja nicht nur von der Bibel. Jesus sagt, man lebt nicht vom Brot allein, man lebt vom Worte Gottes. Es gibt nicht nur das geschriebene Wort Gottes, das natürlich sehr, sehr wichtig ist. Es gibt die innere Stimme. Die innere Stimme, dort spricht Gott. Und dort im Gefängnis hatten wir die Bibel nicht. Ich hatte sie vergessen. Also fast vergessen. Ich hatte alle Bücher vergessen, die ich je gelesen hatte. Und alle Bücher, die ich geschrieben hatte, ich wusste sie nicht mehr. Es war ein Name, den wir niemals vergaßen, den Namen unseres Heilandes, Jesus Christus.
Einen Namen haben wir nie vergessen, den Namen unseres Herrn Jesus Christus.
Ich hatte sogar zu einer bestimmten Zeit das Vaterunser vergessen.
Er hat das Vaterunser vergessen.
Ich konnte mich nicht im Gebet konzentrieren. Und ich versuchte immer, gut, ich kann mich nicht im Gebet konzentrieren, ich werde das Vaterunser Herr sagen.
Und ich finde das Vaterunser
im Himmel, geheiligt werde dein Name, ja, was kommt weiter?
Dann wusste er nicht mehr, wie es weitergeht.
Für ein paar Minuten, damals gab es keine Minuten, ich musste diesen
Ein paar Minuten war einfach so traurig, ich bin Pastor und kann mich nicht mehr an das Vaterunser erinnern.
Ich bin ein Pfarrer, der das Vaterunser nicht kann. Aber dann beruhigte ich mich.
Und dann hat er sich beruhigt.
Sagte mir, ich kenne das Gebet nicht mehr.
Ich kenne das Gebet nicht mehr.
Aber ich weiß, welches Gebet ich vergessen habe.
Aber ich weiß, welches Gebet ich vergessen habe.
Das mit der Behauptung anfing.
Und dieses Gebet fängt mit der Behauptung an, dass Gott unser Vater ist.
Muss alle Formeln kennen. Muss ein Kind mit bestimmten Formeln, mit einem bestimmten Ritual zu seinem Vater kommen.
Und als Kind muss man ja nicht mit einem Ritual zu seinem Vater sprechen.
Und wie du willst, er weiß ja, was in deinem Herzen ist.
Er weiß ja, was in deinem Herzen ist.
Und ich faltete meine Hände und sagte, Vater unser im Himmel,
dann hat er gebetet, Vater unser im Himmel, ich habe dein Gebet vergessen.
Wahrscheinlich schon auswendig,
aber du hast es wahrscheinlich schon tausendmal gehört und kennst es wahrscheinlich schon auswendig.
Und bete dich an und liebe dich.
Ich bete dich an und liebe dich. Das ist so einfach. Ich weiß nicht mehr, wie das Vater unser geht durch die Drogen, aber das hat ihn schon so berührt. Einfach dieses Gebet fängt mit dem Vater an und das reicht mir schon. Vater. Und da muss ich ja mit meinem Vater, muss ich nicht bestimmte Formeln einhalten. Sondern du weißt ja, dieses Gebet hast du ja schon, du kennst es bestimmt schon auswendig. Hast es schon so oft gehört. Und dann ist einfach in ihm dieses Herzensgebet. Und das hat ihn so beruhigt. Und Gott hat ihn dann so einen Frieden in sein Herz gesenkt. Das ist also dieses Blicken, erst einmal hineinblicken in Gott. Erstmal dieses kindliche Vater, dein Wille geschehe. Und so war die Gottesmutter in ihrem Wesen eigentlich ganz für Gott gelebt und ganz aus Gott gelebt, wie wir das bei Jesus in der Wüste gesehen haben. Sie war so ganz ein Kind. Gott war einfach im Zentrum ihres Lebens. Und das möchte uns, Jesus möchte uns da wieder hinführen in der Fastenzeit, dass Gott wieder das Zentrum unseres Lebens wird. Und dann ist doch super, dass Fastenzeit ist. Dann freue ich mich doch. Endlich wieder eine Zeit, die mir die Kirche schenkt, wo ich wieder darüber nachdenke, wie kann ich wieder, oh ja, das stimmt eigentlich. Gott ist ja gar nicht mehr in der Mitte, weil manchmal, das geht ganz leicht, da geht's ein bisschen, kommt was anderes hin. Und dann schiebt man Gott so aus der Mitte seines Herzens. Das merkt man gar nicht am Anfang. Man beschäftigt sich einfach mit anderen Dingen oder mit sich selber. Und dann plötzlich ist Gott gar nicht mehr in der Mitte. Und dann sieht man, hoppa, und die Fastenzeit hilft uns dann wieder. Das stimmt, ich habe Gott ganz, er ist ja gar nicht mehr die Mitte meines Lebens. Und dann hilft uns die Fastenzeit wieder. Gott, du sollst wieder meine Mitte sein des Lebens. Das brauchen wir alle. Ich, bei mir begonnen, bis ganz hinten. Einfach, das braucht man, weil wir sind alle gleich. Wir sind einfach schwach. Und Gott weiß das. Und darum gibt er uns diese Zeit, einfach wieder unsere Beziehung zu erneuern. Vater. Und so war die Gottesmutter. Und zum Gebet ist eben ganz wichtig, und so eine Grundhaltung, eine fundamentale Grundhaltung. Ich will, was du willst. Dein Wille geschehe. Das ist ganz grundhaltend. Das ist eigentlich das A und O beim Gebet. Dass du dieses ursprüngliche Verhältnis, dieses Vertrauen, das in Adam und Eva zerstört wurde, dass du das wieder hast. Gott, ich vertraue, dass du nur das Beste für mich willst. Glauben wir das? Wollen wir das, was Gott möchte? Vielleicht manchmal ein bisschen zu wenig in gewissen Dingen. Oder ja, einfach, oder nicht ganz manchmal. Jeder ein bisschen. Ich möchte nicht alle 100%, also vielleicht 80%, aber die 20% möchte ich entscheiden. Aber dann müssen wir beten, einfach in der Fassung, Herr, hilf mir, mich ganz dir zu schenken, dass 100%ig dein Wille geschehe. Ich vertraue dir. Und Gott, und das ist ja auch eigentlich gar nicht so schwierig, das zu beten, weil es gibt ja niemand, der etwas Besseres möchte für uns als Gott, der unser Vater ist. Und er weiß, was das Beste ist für uns. Und eigentlich sollte das Gebet immer unten aufhören, wenn wir zum Beispiel für etwas bitten. Das ist mir ein Anliegen, aber dein Wille geschehe. Und das ist so ein Gott wohlgefälliges Gebet, weil dann kann er wirklich dich führen. Auch wenn eine schwierige Situation in dein Leben kommt, wie zum Beispiel bei einem Mitbruder von mir, der Pater Andre, der einen Unfall hatte. Das ist Pater Andre, das war vor einigen Wochen, sogar Monaten noch. Der hatte eine Wallfahrt gemacht nach Amsterdam mit seinen Jugendlichen aus der Slowakei und ist über die Straße gegangen mit anderen. Es war grün und dann ist ein Motorradfahrer gekommen. Er ist wieder mal der Erste gewesen, der gelaufen ist. Er ist eigentlich hinter der ganzen Gruppe mitgelaufen. Und er hat ihn genau getroffen. Und er ist er hat nicht gebremst und nichts. Und er ist 10 Meter geflogen, haben sie gesagt. Er ist so geflogen, dass sogar sein Collar herausflog. Und das kriegt man eigentlich gar nicht so heraus. Das lag dann da. Das hat dann ein Jugendlicher, das war voll mit Blut, hat ein Jugendlicher aufgehoben. So hat sie ihn, und er ist auf dem Kopf aufgekommen und ist sofort ins Koma gefallen. Dann denkst du, Gott, wie kannst du so etwas zulassen? Wo warst du da? Oder andere Situationen. Und dann muss man doch, natürlich haben wir für den Pater Ignaz gebetet, aber dann muss immer, aber dein Wille geschehe. Weil dein Wille, das ist der Beste. Alles, was passiert, ist das Beste für uns. Das kann man natürlich im ersten Augenblick nicht verstehen. Kann man auch jetzt nicht den Eltern sagen. Aber das werden die dann verstehen, und jetzt geht's ihm schon viel besser. Er hat jetzt schon wieder die Heilige Messe zelebriert, alleine. Er macht schon Riesenfortschritte, dass die Ärzte sagen, es ist wie ein fast, also wirklich, macht es riesen Fortschritte. Vor ein paar Monaten hat er noch Operationen gehabt, weil in seinem Gehirn alles so angeschwollen ist, und dann haben sie immer wieder Operationen. Und jetzt haben sie das irgendwie im Griff, und jetzt macht er große Fortschritte, dass er schon die Messe als Hauptzelebrant zelebrieren kann. Und kann schon wieder gehen, ein bisschen spazieren gehen. Er, der Supersportler war. Aber er ist so dankbar, und er hat einmal gesagt, als es ihm noch schlechter ging, hat er gesagt, unser geistiger Vater, Pater Paul, hat ihn gefragt, ja, was soll ich Ihnen sagen, den Brüdern sagen, ich gehe jetzt nach Rom. Und dann hat er eben gesagt, es ist meine größte Freude, das weiß ich nicht mehr ganz genau, dass sich der Wille Gottes erfüllt, sozusagen. Es ist seine größte Freude, dass sich der Wille Gottes erfüllt. Einfach Gott, so wie du möchtest. Später, dann wird man sehen, warum. Das wird man immer sehen später. Am Anfang wirst du nicht begreifen, wie konnte eine Mutter sterben, die noch kleine Kinder hatte. Wie konnte Gott so etwas zulassen? Aber Gott segnet es. Das ist immer, wir müssen da ganz neu vertrauen. Einfach dieses Vertrauen. Später, dann wird man, in 30 Jahren wird man, aha, das ist ganz, schon, man merkt jetzt schon, Pater Ignatius hat sich schon ganz anderes Gottesbeziehung hat jetzt, ganz tiefer. Da könnte man ihn fast schon beneiden. Aber Unfall mögen wir natürlich niemand. Wir wollen auch, man muss alles verhindern, dass wir krank werden oder so. Das ist ja klar. Aber wenn Gott etwas zulässt, wenn man mit Gott lebt und Gott etwas zulässt, dann ist es immer das Beste. Das haben auch die Heiligen dann gesehen, die dann jahrelang im Bett waren oder im Rollstuhl, und dann hatte man, wenn man sie gefragt hätte, hat man auch manchmal. Würdest du Gott darum bitten oder würdest du das, dass er dich heilt? Und dann würden sie, ich würde das nicht. Für alle Schätze der Welt würde ich anders wollen, wie Gott möchte, weil Gott beschenkt dich viel mehr. Gott tröstet dich dann, Gott ändert dich, ganz umgewandelt. Das ist natürlich etwas, was man immer so Tröpfchen für Tröpfchen verstehen kann. Da kann man nur darüber beten, und manchmal versteht man es auch gar nicht. Das muss man auch nicht unbedingt. Aber dann einfach dieses Vertrauen, Jesus, ich weiß es nicht, und eigentlich kommen in meinem Gedanken lauter Gedanken gegen, wie konntest du das, aber ich möchte das jetzt nicht denken. Jesus, ich vertraue auf dich, ich vertraue, du bist mein Vater. Und du möchtest nur das Beste. Und das ist ganz wichtig, dieses Gottesbild für unser Gebet, weil das ändert sich ganz, unser Gebet, wenn wir einfach so an der Hand Gottes gehen. Jesus, so wie du möchtest, ich bin ein schwaches Kind. Das ist eben ganz wichtig. Und diese demütige Haltung eben, das ist aber nicht so einfach. Ja, wir wollen einfach selber entscheiden. Aber das ist eben, diese Grundhaltung ist eben so. Diese äußere Haltung, das hilft einem dann auch. Manchmal so äußere Haltung zum Knien zum Beispiel, das hilft, äußere Haltung im Gebet, man muss nicht immer knien. Man kann auch sitzen. Aber wenn man sich manchmal so fühlt wie ein Kühlschrank innerlich, man kann nicht seine Gedanken sammeln, dann hilft es manchmal schon, wenn man einfach kniet. Dann hilft es, dann kann das helfen, dass man innerlich besser zum Gebet kommt. Einfach so, Jesus, ich bin ganz abhängig von dir und möchte abhängig von dir sein. Ich akzeptiere meine Abhängigkeit und ich freue mich sogar um die Abhängigkeit, weil du bist mein Vater. So wie diese Hingabe eben, die Gottesmutter ganz gelebt hat, dieses Hingabegebet, das ist so schön, vom heiligen Charles de Foucault: Mein Vater, ich überlasse mich dir, mach mit mir, was dir gefällt, was du auch mit mir tun magst, ich danke dir. Zu allem bin ich bereit, alles nehme ich an, wenn nur dein Wille sich an mir erfüllt und an allen deinen Geschöpfen, so ersehne ich weiter nichts, mein Gott. In deine Hände lege ich mein Leben, lege ich meine Seele, ich gebe sie hin, mein Gott, mit der ganzen Liebe meines Herzens, weil diese Liebe mich treibt, mich dir hinzugeben, mich in deine Hände zu legen, ohne Maß, mit einem grenzenlosen Vertrauen, denn du bist mein Vater. Das ist so ein ganz schönes Gebet. Das ist so diese Hingabe aus, denn du bist mein Vater, mach mit mir, was dir gefällt. Ich vertraue dir ohne Maß. Auch wenn ich es nicht verstehe, schau, die Gottesmutter hat auch nicht alles verstanden. Aber sie hat nie daran gezweifelt, dass alles, was passiert, ist das Beste für sie und für die ganze Menschheit. Wir müssen auch nicht nur auf uns schauen. Es geht ja um alle Menschen zu retten. Im Himmel sind wir dann, können wir dann in Ewigkeit, sind wir glücklich. Und dann wird alles im Himmel, bin ich sicher, wird alles, was wir hier auf Erden gelitten haben und aufgeopfert haben, so wie Pater Ignaz zum Beispiel, der das immer aufopfert für die Bekehrung der Sünder und für die Priester und für alle, so wie Gott es eben möchte. Wenn wir dann einmal in den Himmel kommen, werden wir glücklich sein, ich bin da ganz überzeugt, für alles, was wir einmal Gott schenken durften hier. Und wir werden fast wie traurig sein, was eigentlich habe ich so gut gelebt und ich habe dir eigentlich, was habe ich dir gegeben? Du bist für mich am Kreuz gestorben und ich habe immer den einfachen Weg gewählt, jedem Opfer ausgewichen. Und wenn man dann auch so seine Krankheit aufopfern kann, so 10 Jahre bin ich krank gewesen und dann sieht man, was das für eine Auswirkung hat. Für eine Auswirkung für die ganze Welt. Dann ist es wie so ein Orden, den man bekommt. 10 Jahre für mich gelitten. Oder den Unfall für mich. Dann werden alle, das werden wir natürlich im Himmel dann sehen. Das ist wie, ich denke, wie bei Jesus. Da sieht man auch noch seine Wunden nach der Auferstehung. Da sieht man, Jesus hat das für mich gelitten. Die sind nicht weg. Die sind verklärt. Die sind keine Schmerzen mehr. Aber sie sind wie so ein Zeichen. Das habe ich für dich gemacht. Und dann haben wir auch so Zeichen an unserem Körper, das habe ich für dich gemacht. Und das sind wie so, die strahlen dann so, wie die Wunden Jesu da, den Verklärten. Die strahlen dann so. Und dann werden wir dankbar sein. Das ist natürlich heute, wenn man in so einer Situation ist, ist man einfach in seiner Welt bei mir begonnen und dann versteht man das nicht. Aber man wird es einmal verstehen. Weil alles wird dann fruchtbar werden. Und dann sieht man diese Früchte, die daraus kommen, aus einem Opfer oder aus einer aufgeopferten Krankheit, aus einem Leiden. Wenn wir das sehen würden, würden wir vor Freude sterben. Und die Heiligen haben dann so gesagt, die waren so entzündet von dieser Liebe, Herr, schenke mir noch mehr Leiden. Nicht, weil sie leiden wollten, sondern weil sie einfach noch mehr Seelen retten wollen. Die haben einfach das Herz Jesu bekommen. Der Herz Jesu, das gesagt hat, auch. Bei Luisa Picaretta sieht man das so schön, wie er das Kreuz, wie sehr habe ich mich nach dir gesehnt. Eben wegen uns. Weil der eben sieht, er bleibt nicht am Kreuz stehen, sondern er sieht, was das Kreuz auswirkt, in alle Zeiten. Und darum, wenn du das siehst natürlich, dann nimmst du das Kreuz viel lieber an. Wir sehen das leider nicht. Später werden wir das einmal begreifen und sehen. Dann werden wir danken. Eva hat es nicht geglaubt und sie hat eben aufgehört zu beten. Und da müssen wir, bei solchen Situationen müssen wir einfach beten, wenn du das nicht verstehst und wenn in dir so eine Art Rebellion gegen Gott, wie kannst du etwas sowas zulassen? Es reicht, da musst du beten, da muss man den Rosenkranz holen und beten. Wie viel Uhr haben wir es denn? Wie viel Uhr? Weiß jemand die Uhrzeit? Noch 10, wie? Seit 10 Minuten schon. Da müssen wir aufhören. Verzeihung, ich habe leider die Zeit vergessen. Das Mittagessen wartet. Jetzt tun wir zusammen den Engel des Herrn beten. Und dann, wer möchte noch, der kann heute Nachmittag noch einmal kommen. Nach dem Mittagessen geht es dann weiter. Und vielleicht ein anderes Bild. So. Der Engel des Herrn brachte Maria die Botschaft. Und sie empfing vom Heiligen Geist. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen. und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Maria sprach, siehe, ich bin die Magd des Herrn. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Und das Wort ist Fleisch geworden. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Bitte für uns, o heilige Gottesmutter, lasset uns beten. Wir bitten dich, o Herr, gieße deine Gnade in unsere Herzen ein. Durch die Botschaft des Engels haben wir die Menschwerdung Christi, deines Sohnes, erkannt. Führe uns durch sein Leiden und Kreuz zur Herrlichkeit der Auferstehung. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. So, segnen wir gleich das Essen. Jetzt läutet es 12 Uhr. Um 12 Uhr gibt es Mittagessen, dann könnt ihr alle ins Pfarrcenter gehen. Komm, Herr Jesus, sei unser Gast und segne, was du uns beschert hast. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Danke, dass ihr so aufmerksam zugehört habt, und einen guten Appetit jetzt.